Also wir legen mal los.
Bei Anruf Wettbewerb mit Justus Haukapp und Ruprecht Porzun von der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf.
Der Sommer ist vorbei, zumindest die Sommerpause ist vorbei, liebe Hörerinnen und Hörer von Bei Anruf Wettbewerb. Dabei hatten wir ja gar keine Sommerpause. Also der Sommer hat vielleicht schon so ein bisschen pausiert in Deutschland, aber dieser Podcast ist einfach weitergegangen. Aber jetzt sind wir beiden wieder quasi live on air. Und wenn ich wir beiden sage, dann weiß ich, Sie freuen sich auf Justus Haukapp, den Direktor des Düsseldorf Institute for Competition Economics an der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf. Und ich freue mich auch, dich wiederzusehen. Hallo Justus.
Hallo, wer bist du denn nochmal? Wir haben uns so lange nicht gesehen.
Richtig, es ist die Haare sind so lang geworden wahrscheinlich. Ich bin Ruprecht Porzun. Ja. Ich bin der Direktor des Instituts für Kartellrecht an der Heinrich-Heine-Universität und wir beiden betreiben hier einen kleinen Podcast. Das erwähne ich mal für all die Hörerinnen und Hörer, die sich jetzt nach der gefühlt 723. Folge unserer Reihe noch fragen, was machen die eigentlich? Wir sprechen hier Woche für Woche über Kartellrecht, Wettbewerbspolitik, Wirtschaftspolitik. Und in den letzten 4 Folgen hatten wir ja außergewöhnliche Gäste, Justus.
Richtig, wir hatten die, ich nenne sie mal wettbewerbspolitischen Sprecher und Sprecherin. Stimmt ja nicht ganz genau, aber die letztendlich Wirtschaftspolitiker der Bundestagsfraktionen von CDU, CSU, SPD, FDP und Grünen bei uns, und zwar genau diejenigen bei den Parteien, die da das Wettbewerbspolitik-Ressort betreuen. Und das waren, fand ich, wirklich schöne, aufschlussreiche Folgen. Und du sagst, es ist eine Hörerin, wir nennen sie jetzt vielleicht nicht hier, lassen das anonym, hat uns aber geschrieben oder hat dir gesagt, ach, in der Wettbewerbspolitik, das sind so sympathische Menschen. Es wäre doch schön, wenn das in allen Politikbereichen so wäre.
Ja, und wenn ich das ergänzen darf, nicht nur sympathisch, sondern auch noch mit Ahnung vom Fach. Ja, also es gibt Politikerinnen und Politiker, die Ahnung von der Sache haben. Das haben die hier bewiesen. Ja, also das muss man, und das kann man, glaube ich, auch für alle 4 wirklich sagen, dass ich fürchte, wir haben es unseren Hörerinnen und Hörern nicht so richtig viel leichter gemacht, ihre Wahlentscheidung zu treffen.
Das mag so sein. Ich hoffe allerdings doch, dass einige sich bestätigt, wenigstens gefühlt haben, dass sie sich für das richtige Kreuz möglicherweise entschieden haben. Wenn das nicht so sein sollte, dann ist das leider so, muss man sagen, aber viel mehr konnten wir dann auch nicht bieten. Ich will das jetzt nicht bedauern, dass die alle 4 so kompetent und sympathisch waren, dass die Wahl nicht leichter gemacht hat.
Was ich schon, finde ich, gemerkt habe, wenn man so die Zwischentöne auch hört oder wenn man so ein bisschen hört, wie setzen die selber ihre Akzente in den Antworten, dann sieht man eben schon auch unterschiedliche Akzentsetzungen, unterschiedliche Programmlinien. Also es hat sich ja bei allen beispielsweise gezeigt, die sind alle dafür, dass die Plattformen stärker reguliert werden sollen. Wir können die übrigens auch namentlich ja ruhig mal nennen. Das waren Falco Mors von der SPD, Hans-Jörg Durz von der CSU, Katharina Dröge von den Grünen und Michael Theurer von der FDP, die 4. Und die haben alle sozusagen diese Herausforderung Plattformökonomie voll angenommen. Aber in anderen Fragen gibt es schon Unterschiede. Ich glaube auch in der Frage, über die wir heute sprechen wollen.
Ja, da gibt es auf jeden Fall Unterschiede, denn wir wollen ja heute über die Bahn sprechen. Da liegen, wenn ich das so richtig sehe, meine Wahrnehmung bisher, die großen Volksparteien oder die es vielleicht immer noch so bezeichnet werden oder zumindest mal waren, also die bisherige Regierung auf jeden Fall bilden, SPD und CDU, habe ich den Eindruck, relativ nah zusammen in der Bahnpolitik und zumindest in der Bahnwettbewerbspolitik, wenn ich die mal so sehen will, auch FDP und Grüne relativ nah zusammen.
Also, diese Folge bedeutet, alle reden vom Wetter, wir nicht. Ich weiß gar nicht, Justus, ob das einer von unseren Hörern noch zurückführen kann auf den ursprünglichen Slogan, aber ich bin so alt, ich kenne das noch. Diesen alle reden vom Wetter wie nicht Slogan. Also wir reden heute mal von der Bahn. Und ja, es ist ja immer leicht jetzt, also der Bahnstreik, der dritte Bahnstreik ist gerade vorbei. Es ist ja immer leicht, auf die Bahn zu schimpfen. Und ich erinnere mich an einen Freund, der da mal gearbeitet hat. Und der hat immer zu mir gesagt, Ruprecht, du siehst aus unserem unglaublich komplexen System nur das Frontend, das mit dem du sozusagen als Bahnkunde konfrontiert bist und den wahnsinnigen Apparat, die Altlasten, die wir geerbt haben, alles, was an Logistik dahinter steht, an Infrastruktur und so weiter, das hast du gar nicht so deutlich auf dem Schirm. Da bin ich froh, dass ich dich dabei habe, weil du das auf dem Schirm hast, natürlich qua Kompetenz, Amt, Wissen und Sonstigem. Aber ist da ein bisschen was dran? Sind wir eigentlich in unserem Urteil zur Bahn? Mich hat das damals zum Nachdenken gebracht. Da habe ich so gedacht, naja, man sieht natürlich immer nur die verstopfte Zugtoilette, aber vielleicht ist die Bahn gar nicht so schlimm. Es ist halt einfach auch eine wahnsinnige Aufgabe, die haben.
Die Bahn hat eine wahnsinnige Aufgabe. Wir sehen natürlich immer, oder diejenigen, die Bahn fahren, sehen dann die Verspätungen, die Zugausfälle und das, was nicht klappt. Und das liegt ja, wissen wir aus der Psychologie, in der Natur des Menschen, dass man sich negative Ereignisse dann irgendwie leichter merkt, als wenn alles ganz normal läuft und man steigt in den Zug und kommt raus und alles war normal. Das ist jetzt nicht besonders berichtenswert offensichtlich und auch nicht erinnerungswert und das vergessen die Leute dann auch.
Das Twitter-fähig ist, heißt das, glaube ich, heute.
Ja, das, gut, alles wird irgendwie getwittert, aber man kriegt wahrscheinlich nicht wahnsinnig viele Retweets
dafür. Heute mal mit der Bahn pünktlich angekommen.
Ja, die Bahn hat, es sind ja auch viele Sachen, also gerade was die Verspätung, ich will jetzt nicht in die Details gehen, aber das sind auch Dinge häufig, die, das ist ein wahnsinnig komplexes System. Und natürlich, wenn Leute aus welchen Gründen auch immer in der Schiene rumrennen, das ist sehr schwierig für die Bahn, das zu managen, muss man sagen. Es sei denn, man zäunt alle Bahnanlagen wirklich so gnadenlos ein, wie das in Deutschland kaum vorstellbar wäre. Und das ist natürlich was, das ist eine riesen Herausforderung für die Bahn, aber das ist auch sehr schwer einfach, wie soll die das in den Griff kriegen, letztendlich.
Justus, wir wollen jetzt auch nicht zu.
Also ich will jetzt nicht die große, das ist so, aber das ist natürlich, sag mal so, wenn einer über die Autobahn mal läuft irgendwo, das hat natürlich nicht diese Verkettung typischerweise, die das bei der Bahn sofort hat.
Ja, also wir haben jetzt das Kaviar gemacht, wir haben jetzt gesagt, es ist ein sehr komplexes System, man wünscht sich, dass es immer einfacher, alles besser wäre, das ist sehr schwierig so und jetzt haben wir das gesagt, jetzt können wir aber auch losledern.
Ja, also das, was viele ja umtreibt, ist der Bahnstreik, momentan zumindest. Wir hatten gefühlt länger keinen Bahnstreik mehr, eine Zeit lang war es ja noch schlimmer, sage ich mal sagen. Da hatte man den Eindruck, dass dauernd die Bahn bestreikt worden ist. Und damals so ein bisschen, ich überlege gerade, wann das war, du wirst mir vielleicht helfen, wann das genau war, aber als Reaktion kam ja dieses Tarifeinheitsgesetz auch auf die, nicht nur die Bahnstreiks, wir hatten ja Ähnliches im Luftverkehr mit verschiedenen Gewerkschaften und auch im Krankenhaussektor, erinnere ich mich, der Marburger Bund, sodass da einzelne Berufsgruppen in den entsprechenden Branchen, also im Krankenhaus waren es dann die Ärzte, die anders organisiert waren als die Krankenschwestern oder das andere Personal. Im Luftverkehr war es UFO, die Flugbegleiter, Cockpit, die Piloten und dann noch alles andere. Dann gab es auch noch die Flugsicherung und die haben dann gestreikt. Und ökonomisch gesprochen waren das ja so Besonderheiten, weil da komplementäre Faktoren, sag mal, gestreikt haben. Also man kann eben Flugzeug weder ohne Piloten, noch ohne Flugbegleiter, noch ohne Luftsicherung streiken. Und das ist verleiht einer Gewerkschaft relativ viel Macht, weil man letztendlich immer andere in Geiselhaft nehmen kann, die eigentlich ja gar nicht zur Lösung des Tarifkonflikts beitragen können, so richtig. Und das erlaubt ihnen natürlich relativ viel Druck zu machen. Und bei der Bahn haben wir das vor allen Dingen bei den Lokführern so, dass die eben ja schon lange separat organisiert wird. Und dann kam das Tarifeinheitsgesetz, was das Problem aber nicht so richtig lösen wird. Was ist das eigentlich nochmal genau, dieses Tarifeinheitsgesetz?
Ja, nochmal ganz kurz zur Einordnung. Wir hatten ja eigentlich relativ lange so eine grundsätzliche Tarifeinheit in den meisten Betrieben. Und dann hat das Bundesarbeitsgericht, das war der Ausgangspunkt davon, 2010 eine Rechtsprechungsänderung vorgenommen und sich für die Tarifpluralität in den Betrieben ausgesprochen und hat quasi gesagt, es kann konkurrierende Gewerkschaften geben, die konkurrierende Tarifverträge aushandeln und damit war die Tarifeinheit in den Betrieben weg. Und das, also für uns als Wettbewerbsfreunde erstmal sozusagen die Geburtsstunde des Wettbewerbs. Und dann hat man eben gesehen, das stellt natürlich die Unternehmen vor Schwierigkeiten. Du hast es jetzt gerade schon erklärt, man kommt sozusagen in diese Geiselhaftposition, dass relativ kleine Gruppen von gut organisierten Beschäftigten ganze Riesenunternehmen, Infrastrukturbetriebe und so weiter lahmlegen können. Und darauf hat dann der Gesetzgeber mit dem Tarifeinheitsgesetz 2015 reagiert und quasi festgelegt, in einem Betrieb gilt, was die dort größte Gewerkschaft verhandelt hat. Das heißt, ich habe nicht mehr im selben Betrieb nicht mehr unterschiedliche Arbeitsbedingungen, je nachdem, welcher Gewerkschaft ich angehöre, sondern die größere Gewerkschaft setzt sich durch. Und es gab dann nochmal Änderungen, das Bundesverfassungsgericht hatte ja diese Frage dann auch nochmal zu entscheiden, hat dann nochmal so einen gewissen Schutzmechanismus für bestimmte kleinere Gewerkschaften reingesetzt. Und das führte dann eigentlich dazu, dass der Wettbewerb, unser Kernthema, zwischen den Gewerkschaften erst recht befeuert wurde, weil es jetzt ja darum ging, der jeweiligen Belegschaft deutlich zu machen, wir sind die für euch stärkste Gewerkschaft. Wir müssen hier jetzt sozusagen uns die Mitglieder krallen und Mitglieder werben. Und wie schaffe ich das? Naja, indem ich möglichst hartleibig gegenüber dem Arbeitgeber auftrete. Und das führt zu diesen Konstellationen. Und das ist ja in gewisser Weise eine Art von Überbietungswettbewerb, den wir jetzt sehen. Und wenn man es wettbewerblich betrachtet, kann man ja auch erstmal sagen, ja, also im Streit zwischen GDL und EVG um die Nachfrager, nämlich die Eisenbahnbeschäftigten, kriegen die Eisenbahnbeschäftigten jetzt verdammt viel raus. Ja, also das, oder möglicherweise viel raus. Da funktioniert der Wettbewerb sozusagen für diese Abnehmergruppe ganz gut.
Für die funktioniert das gut. Ökonomisch aus einer, sagen wir mal, gesamtgesellschaftlichen Perspektive ist es, es ist nicht ganz so leicht zu beurteilen. Aber wenn wir es erstmal ganz simpel machen, ist es eigentlich so, dass man sagt, Wettbewerb ist immer gut, wenn tatsächlich das Substitute sind, die da in Konkurrenz stehen. Das gibt es bei den Gewerkschaften in Teilen ja auch. Ja, die christlichen Gewerkschaften konkurrieren gegen die DGB-Gewerkschaften, organisieren aber im Wesentlichen dasselbe Personal. Bei diesen Gewerkschaften, die wesentlich mehr im Fokus stehen, ist es ja so, dass es eigentlich komplementäre Faktoren sind, jetzt aus Sicht der, sagen wir, Produktionstechnologie heraus. Und da ist es eigentlich, das ist bekannt, nicht sinnvoll, sozusagen da Wettbewerb zu organisieren. Da ist es eigentlich, das ist sogar, sagen wir mal, wenn wir jetzt das wettbewerblich betrachten, in der Fusionskontrolle könnte man sagen, sowas wie ein Effizienzargument für eine Fusion, dass man sagt, zwei komplementäre Faktoren werden gebündelt oder gemeinsam vermarktet. Weil man könnte sagen, es gibt sowas wie Externalitäten. Also die Lokführer, wenn die Lohnforderungen stellen, dann berücksichtigen sie nicht, wie das die anderen Bahnbeschäftigten betrifft und umgekehrt letztendlich. Das haben wir nicht nur bei Gewerkschaften, das gibt es auch in anderen Situationen. Wir haben uns in der Monopolkommission ja mal mit den Seelotsen befasst. Da haben wir dann eine ganz ähnliche Situation. Die Seelotsen, auf die kann man nicht verzichten aus rechtlichen Gründen. Also technisch könnte man das wahrscheinlich längst, aber aus rechtlichen Gründen geht es nicht. Und die können natürlich, sagen wir mal, relativ gute Entgelte nehmen. Die sind zwar pro forma reguliert, aber ich glaube, so ganz funktioniert das eigentlich nicht. Und letztendlich die Schlepper sozusagen, die sind komplementär dazu und die Entlader sind komplementär dazu. Und eigentlich wird das wahrscheinlich viel mehr Sinn machen, wenn man das in einer Hand organisieren würde, weil die sich alle gegenseitig ein bisschen hochschaukeln können, wenn die Lots ein bisschen mehr nehmen und die Schlepper ein bisschen mehr nehmen, haben wir eigentlich ein ganz, die sind zwar nicht gewerkschaftlich organisiert, aber ich sag mal so rein mikroökonomisch haben wir ein ganz ähnliches Phänomen, was da vorliegt. Mhm, und das ist eigentlich nicht
so. Schön, also Justus Haukapp plädiert für das Monopol.
Naja, bei komplementären Produktionsfaktoren sind Produktbündel sehr sinnvoll, also der Verkauf aus einer Hand. Und in dem Sinne würde man sagen, auch wahrscheinlich die Lohnverhandlung aus einer Hand, in dem Sinne, wo eben die Lokführer auch die Interessen des anderen Personals berücksichtigen, beziehungsweise das andere Personal, wenn es seine Forderung stellt, die Interessen der Lokführer, weil es einfach Externalitäten zwischen den beiden gibt. Und wenn es die gibt, dann kann man die internalisieren, indem man das zusammenführt. Also tatsächlich ist so bei Externalitäten,
haben wir ja jetzt noch
das Wettbewerb die, nicht immer das Beste. Schon. Ja, das ist eine traurige Botschaft.
Ja, wir haben jetzt noch die merkwürdige Konstellation, oder ich glaube, die ist jetzt auch nicht so ganz alltäglich, dass dieser Wettbewerb auf dem Rücken verschiedener Leute ausgetragen wird oder auch des Unternehmens ausgetragen wird, dass damit anders umgehen muss als andere Unternehmen. Also das, also wir haben jetzt sozusagen auf der Gegenseite des Streiks die Bahn mit einer relativ starken, in vielen Bereichen monopolartigen Position. Und die Leidtragenden sind dann auch noch die Kunden, um die sich dann am Ende des Tages sozusagen ohnehin keiner mehr kümmert und die auch nur geringe Ausweichmöglichkeiten haben.
Ja, ich will aber vielleicht noch einen anderen Punkt ergänzen, weil ich den sonst hinterher wieder vergesse, ehrlich gesagt, warum diese Mini-Analyse, die ich da eben durchgeführt habe, eigentlich zu kurz greift. Und das ist also das Plädoyer für das Monopol eben doch kein Plädoyer fürs Monopol vielleicht nachher ist. Du meinst, ich überfordere
du darfst,
jetzt? Nein,
du
ich, darfst, kann die, ich kann niemanden überfordern. Wer diesen Podcast hört, kann nicht überfordert werden.
Nein, nein. Ja. Und es gibt ja nichts Schöneres für die Leute, wenn sie hören, dass sich Wissenschaftler auch mal korrigieren müssen oder sich weiterentwickeln. Das ist ja keine Korrektur. Du hast es ja schon sozusagen angelegt.
Ja, das ist dieses dumme so on the one hand, on the other hand. Ja, man sagt, könnt ihr nicht mal zum Ergebnis kommen. Ja. Aber es ist eben so, diese, sag mal, wenn man die sagt, natürlich ist es gut, aus einer Hand zu verhandeln, dann bilden sich so, sagen wir, Monopolgewerkschaften. Und das ist natürlich ein Dilemma, das dann auch passieren kann. Ich glaube, das hat man in Verdi gut beobachten können, dass sich dann eben einzelne kleinere Gruppen nicht mehr repräsentiert fühlen durch diese Gewerkschaft oder diese Interessen völlig untergehen in diesen Gewerkschaften. Und Verdi selber ist ja aus so einer Megafusion, kann man sagen, entstanden von 5 Gewerkschaften. Ursprünglich sollten es mal 6 sein. Die GEW hat dann gleich Abstand genommen, an dem Merger überhaupt teilzunehmen. Aber da hat man gesehen, dass ich glaube, wenn man sagt, naja gut, irgendwie die Gewerkschaftsfunktionäre müssen auch responsiv zu ihren Mitgliedern sein, das macht es natürlich nicht einfach, wenn man hin sagt, es gibt keine Möglichkeiten, diese negative Koalitionsfreiheit auch in Anspruch zu nehmen, sagen, ich möchte nicht Teil dieser Gewerkschaft sein, mir gefällt die nicht. Ja, ich möchte irgendwie anders verhandeln, gerne. Und das ist also ein Dilemma, was wir hier haben, was nicht so trivial aufzulösen ist. Also jetzt einfach zu sagen, alle in eine Gewerkschaft, das ist dann eben auch nicht das Beste.
Aber es ist schön, weil es da sozusagen die juristische Abbildung auch wieder gibt. Denn das Bundesverfassungsgericht, ich hatte es ja schon eben kurz erwähnt, hat ja über das Tarifeinheitsgesetz unter anderem auch auf Beschwerde der GDL und des Marburger Bunds hin geurteilt. Und das war genau der Punkt, den die gemacht haben, ja, dass es nicht dazu führen darf, dass einzelne Berufsgruppen sozusagen in der Masse verloren gehen, nicht mehr repräsentiert werden. Und zwar, das Bundesverfassungsgericht denkt da natürlich nicht aus wettbewerblicher Perspektive, sondern eben aus der grundrechtlichen Perspektive des Artikel 9, der Koalitionsfreiheit heraus, der Freiheit heraus, Gewerkschaften bilden zu dürfen und gemeinsam verhandeln zu dürfen, wo sich sozusagen dieses Recht der einzelnen Berufsgruppe dann wieder abbilden muss. Also es ist wunderbar, es fließt alles zusammen und dann haben wir ja im Recht auch immer die Möglichkeiten, sowas aufzulösen durch die 15. Unterausnahme zur Ausnahme und dann kommt es irgendwann auch gerecht raus, so wie es jetzt beim Bahnstreik ja eben auch ganz wunderbar offenbar rausgekommen ist.
Aber du hast trotzdem einen Punkt, der, glaube ich, wichtig ist an dieser Stelle. Der ganze Bahnstreik, der würde uns nicht so sehr treffen, wenn es im Bahnbereich mehr Wettbewerb gäbe. Der fehlt ja nach wie vor an vielen Stellen. Man sieht jetzt die Bahnen im Regionalverkehr, die nicht zur Deutschen Bahn gehören, die werden dementsprechend auch momentan nicht bestreikt, weil die ja nicht Teil des Tarifkonflikts sind. Die fahren deswegen auch im Regionalverkehr. Und natürlich wäre es schön, wenn wir im Fernverkehr auch mehr Wettbewerb hätten, denn dann wäre es nicht so einfach, die Kunden in Geiselhaft zu nehmen. Die würden dann zum einen auf andere Bahnen umsteigen, aber es würde vielleicht auch die Deutsche Bahn zum schnelleren Einlenken bewegen, weil momentan, wenn wir ganz ehrlich sind, ist das für die Bahn ja auch gar nicht so schlimm, wenn die streiken, weil Marktanteile können sie nicht verlieren. Die können zwar Kundschaft verlieren in dem Sinne, dass die Leute weniger Bahn fahren, aber die haben nicht die Gefahr, dass die Leute woanders hingehen. Also es ist nicht so wie im Lebensmitteleinzelhandel, wenn Rewe sich nicht einigt, dann gehen die Leute zu Edeka oder wenn Aldi sich nicht einigt, dann gehen sie zu Lidl. Das kann der Bahn gar nicht passieren und da ist natürlich auch der Einigungswille dann vielleicht nicht so ausgeprägt, wie der bei Edeka sicherlich wäre, wenn sie sehen, Mist, also die Leute fangen jetzt an, dauernd bei Rewe zu kaufen. Vielleicht sehen wir doch lieber zu, dass unsere Läden wieder aufmachen.
Der Einigungswille oder das Einstellen von kurzfristigem Fremdpersonal, ne, oder Subunternehmern, das ist, glaube ich, auch so eine Strategie. Ne? Die setzen dann ab und zu da mal Leute
ein, die sozusagen das übernehmen. Genau, das ist im Lebensmittelhandel sicherlich einfacher. Ich kann jetzt natürlich nicht hoffentlich kurzfristig mal so ein paar Lokführer herbeischaffen. Das ist sicherlich deutlich schwieriger, vermute ich mal.
Wir sprechen damit ja dann über das Thema, wie kriegen wir mehr Wettbewerb auf die Schiene? Und just in diesen Tagen wir haben ja mit der Bundestagswahl schon angefangen, die Monopolkommission ein Statement herausgegeben zu den regulierten Industrien, zu den regulierten Sektoren und hat darum gebeten und die Parteien freundlich aufgefordert, dass sie nach der Bundestagswahl doch bitte für etwas mehr Wettbewerb bei Post, Energie, Telekommunikation und eben auch Bahn sorgen. Und einer der Punkte, die da jetzt hervorgehoben wurden, auch nochmal von den Kolleginnen und Kollegen da in der Monopolkommission, ist die Frage der Trennung von Netz und Betrieb. Ich glaube, das ist ja auch ein altes Lieblingsthema von dir, Justus.
Ja, das ist ein ganz altes Thema. Ich hatte ja das Vergnügen, die ersten fünf Sektorgutachten zur Bahn geschrieben, vier normale Sondergutachten und dann noch ein Sondergutachten zur Privatisierung. Die Idee gab es damals noch, 2007.
Bahnchef Medorn.
Da haben wir außer der Reihe noch ein Gutachten dazu geschrieben. Und tatsächlich haben wir uns damals immer für eine relativ strikte Entflechtung von Infrastrukturen, also es ist ja nicht nur die Schiene, es sind auch die Bahnhöfe, die Energienetze, also Bahnstrom ist ein bisschen besonders, ein paar andere möglicherweise Ausbesserungswerke und so weiter, aber die Infrastrukturen, sagen wir, die kritischen und die Verkehre sauber voneinander zu trennen. Es gibt ja eine gewisse Trennung, das sind verschiedene Konzerngesellschaften, aber letztendlich zu einem Konzern gehörig und die Entflechtung ist beispielsweise nicht so weit vorangeschritten wie in der Energiewirtschaft, wo die auch verschiedene Namen haben, nicht in einer Konzernspitze zusammenlaufen etc. Und wir haben immer gesagt, dass das gerade im Bahnbereich besonders wichtig ist, weil die Diskriminierungsmöglichkeiten im Bahnverkehr stärker ausgeprägt sind als im Energiesektor. Im Energiesektor existieren die etwa auch im Telekommunikationssektor existieren die, aber sie sind nicht so leicht, sag ich mal, ist es nicht zu diskriminieren, weil wenn der Strom erstmal im Netz ist, ist er drin. Den kann ich dann nicht mehr so richtig aufhalten, sag ich mal so. Und ich kann da im Wesentlichen preislich diskriminieren oder indem ich jemand nicht anschließe, aber es geht auch nicht, eine Netzanschlussverordnung etc. Während im Bahnverkehr kann ich natürlich immer so Spielchen mit dem Spiel. Ja, dann kommt hier mal eine Baustelle hin oder kommst du doch nicht hin und dann sage ich dem, den Slot kannst du nicht haben, den du gerne hättest und so weiter. Also das ist vielmehr eine nicht preisliche Diskriminierung und die ist inhärent viel schwieriger zu kontrollieren durch die Netzagentur. Und wenn dann nicht jemand dauernd hinter allen möglichen Bahnmitarbeitern stehen will, dann ist es einfach sauberer, letztendlich das Ganze zu trennen. Und das wesentliche Argument, was immer gegen die Trennung spricht, ist ja, dass man sagt, man zerstört Investitionsanreize dadurch. Ja, dann investiere ich nicht mehr, wenn ich die Vermarktung der Infrastrukturen nicht mehr selber in der Hand habe. Der Witz ist natürlich, die Infrastrukturinvestition bei der Bahn, die bezahlt der Steuerzahler. Ja, also die werden durch den Bundestag beschlossen, mehr oder weniger, und nicht durch die Kapitalmärkte. Also von daher zieht dieses Argument gerade bei der Bahn nicht besonders gut, weshalb hier eigentlich die Entflechtung besonders nahe liegt. Im Gegensatz etwa zu Energie, wo das, finde ich, viel schwieriger ist, da den klaren Fall zu machen, dass eine Entflechtung wirklich so vorteilhaft ist.
Also Entflechtung hieße ja in diesem Fall tatsächlich die eigentumsrechtliche, gesellschaftsrechtliche Trennung, ne? Also wir haben, wie du gesagt hast, wir haben schon sozusagen unterschiedliche Konzerngesellschaften, aber wir haben, glaube ich, noch weiterhin Beherrschungsverträge, wir haben eine weiterhin gemeinsam ausgeschüttete Dividende und Abführungsverträge und Ähnliches. Also da läuft noch immer sehr, sehr viel sozusagen in einem zusammen, du hast es schon gesagt. Und das Problem dabei ist, dass es sozusagen an ganz vielen Stellen Möglichkeiten gibt, zu diskriminieren. Ja, also das ist, also wir haben sozusagen, ich meine, das ist ja auch das klassische Argument der Fusionskontrolle. Wir versuchen sozusagen die Aufspaltung zu erhalten, wenn wir ein Problem sehen, weil wir sonst in der Zukunft möglicherweise ein großes Missbrauchspotenzial haben.
Also das ist zumindest eine der Argumentation Punkte. Ist ganz ähnlich. Letztendlich ist es eine Gefahrenabwehr. Dass man sagt, die Gefahr ist groß. Wir wissen, dass wir haben zwar nicht nur eine Missbrauchskontrolle, sondern sogar eine sektorspezifische Regulierung, aber gleichwohl ist die imperfekt und die kann auch nicht, das ist kein Vorwurf gegen die Bundesnetzagentur, das ist einfach so, weil die Stellschrauben so vielfältig sind, das ist fast ein Ding der Unmöglichkeit, das alles.
Wir haben ja auch immer wieder, sagen wir, so, ja.
Ja, die Kosten sind enorm, einfach das zu tun. Ja, und dann
wir haben ja immer wieder auch so kleine Fälle im Kartellrecht, wo es dann um so Sachen geht, wie wo werden die Bahntickets für die konkurrierenden Verkehrsgesellschaften vertrieben in Bahnhofsnähe. Dann kriegst du den Kiosk-Mietvertrag und darfst da aber nicht die Karten von Flixtrain oder sowas im Kiosk verkaufen. Und dann wird es schon schwierig. Also es sind ja manchmal auch wirklich so kleine Nadelstiche oder kleine Dinge, die möglicherweise eine große Wirkung haben, wenn du in der richtigen App nicht angezeigt wirst mit deinem Konkurrenzprodukt und so weiter. Also wo sich, es hängt nicht alles nur an der Infrastruktur, aber wo die Infrastruktur natürlich einen wahnsinnigen Hebel bietet.
Ja, also das ist so, da gibt es so viele Stellschrauben, dass ich denke, eine Entrechtung für Sauberer, dann haben wir ja eine grundgesetzliche Vorschrift, die sagt, die Infrastruktur muss mehrheitlich im Bundesbesitz bleiben. Das ist irgendwo hinten, Artikel 94 oder so, irgendwo. Also jetzt wird irgendein Bahnrechtler sagen, das stimmt nicht, es war doch Artikel 92, aber ich glaube, es ist 94. Aber das können wir hinterher nochmal nachgucken. Ja, auf jeden Fall, also bietet sich dann an, dass man sagt, die Infrastrukturgesellschaft, die lassen wir vielleicht in irgendeiner Form von staatlicher Gesellschaft. Das ist ja auch letztendlich diejenigen, die die Infrastruktur bezahlen, und vielleicht ist es auch sehr sinnvoll, weil, sagen wir, aus ökologischen Gründen will man wahrscheinlich damit gar nicht Gewinn machen unbedingt, sondern wäre es wahrscheinlich sogar ganz okay, wenn man Verluste macht mit der Bahninfrastruktur, wenn man sagt, dass die Leute sollen angereizt werden, umzusteigen auf den Bahnverkehr oder der Güterverkehr soll stärker auf die Schiene verlagert werden, wie auch immer. Dann bietet sich da vielleicht nicht eine private Gesellschaft unbedingt an, kann man aber auch diskutieren, aber bei den Verkehren selber, da spricht sehr, sehr viel dafür, die dann auch privat zu betreiben. Ob es jetzt der Fernverkehr, der Güterverkehr, DB Schenker, ja, die will ja sogar Anton Hofreiter privatisieren. Also da spricht eigentlich kaum was dafür.
Wir haben ja jetzt in dieser Woche ein interessantes Urteil des EuGH erlebt zur Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur. Ich will da gar nicht groß drauf eingehen. Also, das erinnert mich daran, weil diese Fragen ja auch zusammenhängen, wie eng hängt eigentlich die Bahn an der Politik? Welche Einflussmöglichkeiten gibt es da? Wie unabhängig ist die Bundesnetzagentur? Was kann die Bundesnetzagentur leisten? Und mir fällt in dem Zusammenhang ein, dass die Europäische Kommission ja schon mal ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland durchgeführt hat, wegen der fehlenden Trennung von bei der Bahn, also von Netz und Verkehrsbetrieben. Hat allerdings beim EuGH damals, ich glaube es war 2013, dieses Verfahren dann verloren. Also die Maßnahmen, die Deutschland ergriffen hatte, reichten dem EuGH aus. Ich würde jetzt gerne darüber nachdenken, was das, ob es in dem neuen Urteil zur Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur, das sich ja nicht auf den Bahnsektor bezieht, sondern auf die Energiewirtschaft, ob es da irgendwie Honig draus zu saugen gibt für diese Fragen. Aber ehrlich gesagt kenne ich mich dazu gar nicht gut genug in diesem Urteil aus. Das könnte man vielleicht nochmal überlegen.
Also, das könnte man überlegen. Das weiß ich natürlich erst recht nicht.
Ich finde sozusagen, dass der...
Würde ich sagen, es wäre nicht tragisch, wenn da die Unabhängigkeit der Bundesnetzagentur gestärkt würde.
Ja, ich schaue oft auf diese Governance-Strukturen und frage mich dann, also das ist ja ein Thema, das am Wettbewerb zumindest andockt, wie funktioniert so ein Unternehmen? Wie wird das geleitet? Wie wird das gelenkt? Und wenn man sich den Aufsichtsrat anschaut, also die Deutsche Bahn ist eben Staatseigentum, ja, das wissen manche ja gar nicht so ganz genau, was da, das gehört dem Bund. Und der Aufsichtsrat ist dementsprechend besetzt, ja, im Aufsichtsrat sitzen überwiegend Politikerinnen und Politiker auf Arbeitgeberseite. Und dann fragt man sich natürlich schon, welche Governance-Strukturen liegen davor, welche Rolle spielen da eigentlich welche Politikerinnen und Politiker. Das ist eben kein Unternehmen wie jedes andere, das sich dann auch sozusagen in einem Wettbewerb stellen muss und wo vielleicht auch im Aufsichtsrat Leute sitzen, die vielleicht eine engagierte Kontrollfunktion im Sinne der Aktionäre ausüben oder ähnliches. Das ist eben alles anders bei der Bahn. Ich glaube, da liegt vielleicht auch irgendwas im Argen. Ich glaube, noch mal ganz kurz.
Deswegen muss ich auch sagen, den Bahnvorstand beneide ich nicht. Ja, die operieren unter zahlreichen Nebenbedingungen, so würde ich das als Ökonom mal nennen. Die können eben nicht wie normales Unternehmen agieren. Vielleicht sollen sie es auch nicht, aber das ist eben sehr politisch, und das ist ja nicht nur die Bundespolitik. Ja, das darf man auch nicht vergessen. Dann spielt die Landespolitik damit rein. Ja, warum haben wir denn ICE-Bahnhof da in Montabaur? Ja, weil natürlich auf der ICE-Strecke zwischen Frankfurt und Köln unbedingt ein Halt in Rheinland-Pfalz sein muss. Ja, also das wird natürlich kein Unternehmen sonst irgendwie wahrscheinlich machen. Und dann geht es natürlich auch um, wenn irgendwo gebaut wird, ja, wenn in Stuttgart was verbaut wird, dann muss aber auch in Bayern was verbaut werden und so weiter. Also das ist schon politisch kein leichtes Unterfangen, glaube ich, dieses Unternehmen zu führen. Ich beneide die überhaupt nicht, muss ich sagen.
Als der Ronald Pofalla da in den Bahnvorstand gewechselt ist, du erinnerst dich vielleicht noch, der war ja, ich glaube, Chef des Bundeskanzleramts, ist dann gewechselt in den Bahnvorstand. Und da hat der Rüdiger Grube, der damalige Bahnchef, gesagt, er würde sich über Pofallas Unterstützung sehr freuen, denn die Hälfte seiner Arbeitszeit gehe darauf ab, die Politik zu lobbyieren. Und das könne ihm Pofalla ja bitte abnehmen.
Ja, aber der Ronald Pofalla ist ja nicht der erste Politiker, nicht? Otto Wieshoy war vorher im Bahnvorstand, der ehemalige bayerische Verkehrsminister. Also da gibt es eine lange Geschichte von ehemaligen Politikern, die bei der Bahn mitarbeiten.
Wir haben angefangen mit dem Loblied auf unsere Wettbewerbspolitikerinnen und Politiker. Jetzt wollen wir nicht enden in der Kritik an den Politikern im Bahnvorstand, auch wenn es vielleicht berechtigt wäre. Mein Punkt war nur sozusagen, es ist eben, du hast ja auch gerade gesagt, es ist schwierig, diesen Konzern zu steuern. Und es ist sozusagen auch nicht nur bei der Trennung von Netz und Schiene, sondern auf allen Ebenen einfach eine extrem komplexe, politisch getriebene Struktur, die sicherlich einem wettbewerblich-wirtschaftlichen Vorgehen nicht immer günstig
ja, ich, ist. Also den ganzen Leuten, die bei der Bahn arbeiten, die würde ich nicht kritisieren, tatsächlich. Das ist für die einfach ein wahnsinnig schwieriger Job. Aber die
Aufstände... Also dieser eine Schaffner da...
der sowieso nicht. Ja doch, die eine war wirklich mal sehr unfreundlich zu mir bei der Ticketkontrolle. Und nein, also wie auch immer, nee, ich meine nur... Die ordnungspolitische Aufstellung, sagen wir mal so, das ist, glaube ich, nicht ideal. Da kann man einiges gewinnen. Man sagt, wir machen da saubere Trennung, ja, das, was auch politisch mitbestimmt werden soll, stark die Infrastruktur, die trennen wir dann vielleicht auch und verquicken das nicht alles miteinander, weil das führt dann auch zu einer gewissen Intransparenz und zu Diskriminierungsmöglichkeiten und vielleicht auch zu Problemen und vielleicht, glaube ich, auch zu einer Schwierigkeit, sich zu fokussieren im Vorstand selber, wenn man alles Mögliche parallel bedenken muss. Da kann, glaube ich, auch Abhilfe geschafft werden. Ja, wenn ich jetzt gucke von DB Schenker, also internationale Logistik in 150 Ländern der Welt, bis hin zur Stilllegung des Bahnhofs in Bad Bergen. Ja, das ist halt schon ein sehr breites Spektrum, muss ich sagen, was auch nicht erkennen lässt, dass da viele Synergien oder Verbundvorteile vorliegen, wenn man das zusammen machen kann.
Justus, wir freuen uns da auf die Bundestagswahl, denn danach, die Monopolkommission hat es angemahnt, wird es ja vielleicht Änderungen geben. Ich habe aber, du ahnst es, zum Abschluss dieses Podcasts natürlich für dich eine Ratefrage. Denn du liebst ja diese Ratefragen so sehr.
Wie häufig taucht das Wort Wettbewerb im nächsten Koalitionsvertrag auf?
Nee, das wäre ja noch eine unbeantwortbare Prognosefrage. Die kommt dann erst nächste Woche. Meine Frage an dich heute, wie viele Schienenkilometer gibt es denn in Deutschland?
40.000?
Boah, der Mann ist richtig gut. 33.400. Und vielleicht sind es jetzt schon 33.500 in der Zwischenzeit.
Ja, ich habe natürlich die stillgelegten Schienen mitgerechnet.
Deinen privaten Gleisanschluss vom Deiß
nach Hause. Du darfst die Güterbahnen nicht vergessen, ja, die auf den, die in, im Bayer Werksgelände.
Ja, die hatte nee, ich
noch also da bin ich ja froh. Genau. Also,
die Größenordnung war jedenfalls so,
also
völlig
jetzt
richtig.
Jetzt muss ich mir also nächste Woche eine Frage für dich ausdenken.
Du weißt ja, ich mag lieber diese Satzbeendigungen. Ne? Da kann ich.
Ja, okay, alles klar. Ich denke mir was Kohle. Gutes aus nächste Woche.
Justus, ich freue mich auf nächste Woche so oder so. Und ja, Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, weiterhin einen schönen Restsommer oder Altweibersommer. Ist das jetzt schon Indian Summer in Düsseldorf oder sowas? Und dann sehen oder hören wir uns vielmehr bald wieder. Bis dahin.
Ja. Ruprecht, bis nächste Woche.
Und tschüss.
Auch liebe Hörerinnen und Hörer. Tschüss.
Und gute Fahrt.